Faserplauderei.
Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Hepburn von Instagram oder als Happy Hepburn von Ravelry. Folgt mir dort gerne und wie ihr das schon kennt, gibt es zu Beginn den Werbehinweis.
Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft.
Ja, ihr hört inzwischen Folge 58 vom Podcast, die dieses Mal den Titel Tabu tragen wird. Heute ist der 13.8. Es ist unfassbar warm. Ich sitze hier in einem abgedunkelten Raum, in einer abgedunkelten Wohnung, wie so ein Grottenolm. Und werde ein bisschen was erzählen, was die letzten Wochen so los war. Ich kann euch vorneweg sagen, dass die Folge nicht sehr stricklastig wird. Ich habe gar nicht so viel auf die Kette bekommen. Aber es geht erstmal um den Elefant im Raum. Das Tabu, das absolute Stricker-Tabu schlechthin, und zwar Motten. Ja, ich war unterwegs. Es sind Sommerferien im Saarland. Und wir sind nach Slowenien gefahren und ich hatte natürlich mein Strickzeug dabei, wie soll es anders sein? Und ich habe am Ink-Cardigan weitergestrickt aus Bohai-Garn. Wunderschönes Garn, wunderschöner Cardigan, muss ich auch sagen, das Design ist großartig. Ihr findet übrigens alle Produkte, Projekte, von denen ich hier erzähle, auch verlinkt in den Shownotes. Die findet ihr auf Faserplauderei oder wenn ihr in eurem Podcatcher jetzt hier auf die Folge klickt, seht ihr die wahrscheinlich auch. Ja, und ich war beim Ärmel angekommen und habe weiter gestrickt. Dann dachte ich, hier ist aber eine dünne Stelle, ist ja komisch, weil Bohai-Garn eigentlich ziemlich geil ist und ich habe das im Strang bekommen, ich habe das ja auch gewickelt, ist mir beim Wickeln gar nicht aufgefallen, das ist mir einmal, zweimal passiert, dass ich dann an einer Stelle war, wo der Faden ab war. Ja, da muss eine Motte dran gewesen sein und wenn man das so realisiert, das ist glaube ich ungefähr so, wie wenn man eine Scheibe Brot isst und dann irgendwie sieht, dass das Brot auf der anderen Seite aber schon verschimmelt ist. Das ist super eklig und es ja, versaut einem sofort die Freude daran und naja gut, ich habe das Zeug in eine Tüte gepackt und habe meinen kompletten Strickprojektbeutel mit allem drin und dran und noch ein anderes Projekt, was ich auch mit hatte, was in der gleichen Tasche war, in die Tiefkühltruhe gepackt und wenn man Projekte oder wenn man Dinge, die eventuell von Motten befallen sein könnten, über eine Woche einfriert, bei minus 18 Grad gehen wohl alle Entwicklungsstadien der Motte kaputt. Am besten macht man das nach 3 Wochen wieder, um irgendwie was, was man vielleicht nicht erwischt hat. Ich weiß nicht, wie genau die Entwicklungssteps bei der Motte sind, aber die legen Eier, dann entwickelt sich da so eine Mottenlarve, die frisst sich dann durch eure Wolle. Das ist auch das garstige Vieh. Die Motte an sich tut nachher nichts mehr. Und dann verpuppt die sich, wird zur Motte und der Kreislauf geht weiter. Und das ist wohl so ein 3-Wochen-Zyklus. Da war ich ein bisschen frustriert. Mein Strickmojo war weg. Ich habe dann zu Hause alle möglichen Panik-Steps noch gemacht. Und zwar habe ich mir Schlupfwespen bestellt. Das sind Nützlinge, die sind ganz klein, die kommen in so Kärtchen, tut man in die Schränke und Schubladen, wo Stricksachen sind oder Wollsachen sind und dann fressen die, wenn denn Motteneier da sind, die Motteneier auf. Das ist eine nicht ganz günstige Angelegenheit. Man muss das auch irgendwie alle 3 Wochen da wiederholen und dann bekommt man neue Schlupfwesten geschickt. Die kommen in der Post und ja, ich habe dann einen Rundumschlag und habe gleich eine große Menge bestellt, weil man hat ja dann doch mehr Schubladen, als einem immer so klar ist. Und man hat dann ja fertig gestrickte Sachen, man hat ein Sideboard, wo nochmal Wolle drin ist und hier und da. Ich hatte kurz vorm Urlaub aber tatsächlich meinen Schrank aufgeräumt und irgendwie alles in der Hand gehabt, da ist mir nichts aufgefallen. Ja, aber better safe als sorry. Und ich habe jetzt zu Hause auch angefangen, all meine Klamotten durchzugucken, weil es ist ja nicht gesagt, dass die nur an Wollknäule gehen. Und Ich hatte noch das Romanov-Vlies, was sehr scharfig roch und was ich schön von Hand aufgearbeitet hatte. Und ich weiß nicht, ich war mir nicht sicher, ob das der Grund war, warum da eine Motte war. Da waren so Stellen dran, wo ich nicht weiß, war das jetzt Motte oder war das Dreck. Ich habe auf jeden Fall das Vlies komplett weggeschmissen. Und ja, es waren so ein paar Fasern, wo ich mir einfach nicht sicher war. Wo ich mir nicht sicher war, das habe ich weggeschmissen. Alles andere habe ich in große Müllsäcke gepackt und in mein Auto gelegt. Ich habe, also mein Auto, ich habe einen kleinen Toyota Aygo. Mein Auto ist ein wandelnder Backofen. Also Klimawandel spielt einem ja auch mal in die Karten. Man kann nämlich auch befallene Kleidungsstücke etc. einfach erhitzen über 50 Grad. Also das Umweltbundesamt empfiehlt dafür einen Backofen. Aber wenn es draußen über 36 Grad warm sind, kann man einfach alles in Tüten packen und legt es ins Auto. Ich habe in meinem Auto so ein Kinderbadethermometer, das geht bis 50 Grad und drüber ist noch Platz. Ich vermute, im Auto sind es locker über 60 Grad, jetzt wenn es in der Sonne steht. Und ich habe einfach nach und nach alle Kisten komplett genommen und die Sachen halt ins Auto gestellt und dann ein paar Tage da drin stehen lassen. Also wissen ja alle, Eiweiß geht über Hitze, verändert die Struktur. Das überleben die Motten, Larven, Eier und so weiter nicht. Kennt ihr vom Spiegelei, ne? Und ja, das ist der Stand der Dinge. Also ich habe jetzt einiges auch wieder zurückgeholt. Ich habe auch nochmal durchgeguckt. Ich habe an einem Handschuh am Daumen ein Loch gefunden, wo ich nicht weiß, ist das reingerutscht oder ist das eventuell eine Motte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alle Kisten durchsucht. Ich habe keine Gespinste gefunden. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwo ein Riesennest gefunden oder sowas. Kann auch sein, dass das echt Zufall war. Ich habe mir diverse Maßnahmen vorgenommen. Also ich werde meine Garne in Ziploc-Beuteln in meinen Schrank packen, wobei ich glaube tatsächlich, dass im Schrank gar nichts ist, aber wie gesagt, lieber sicher als nachher ärgern. Ich werde dazu warten, bis diese Schlupfwespen-Geschichte vorbei ist, weil sonst kommen die natürlich auch nicht mehr an die Wolle, dann ist auch nichts gewonnen. Und ich hatte so eine Garnschüssel, das hatte ich irgendwo gesehen, dass es irgendwie cool aussieht, wenn man seine schicken Garne, die man gekauft hat, in so einer Salatschüssel drapiert, dass man die sehen kann, aber das ist natürlich bescheuert. Weil wenn eine Motte in deine Wohnung fliegt, die da sofort ein Buffet hat und das ist dumm und ich habe dann mal gegoogelt, woher man so eine Motte kriegen kann. Also die kommen tatsächlich einfach durchs Fenster auch mal reingeflogen und ich habe hier eine Stadtwohnung mit Innenhof und da, also ich weiß nicht, ob da jetzt so viele Klamottenmotten leben, aber ich habe schon viel Viehzeug, was, wenn ich offenes Fenster habe, mal reingeflogen kommt. Und ich muss aber nachts die Fenster aufmachen, weil es sonst unerträglich ist hier in der Wohnung und muss lüften. Also man ist davor nicht gefeit. Es ist natürlich clever, wenn man irgendwie, ich habe noch gelesen, Leute, die Klamotten vom Flohmarkt, Secondhand irgendwie kaufen, dass man die nicht nur wäscht, sondern auch mal einfriert und so. Also man kann dieses Hitze-Kälte-Ding spielen und ich glaube nicht, dass es jetzt davon kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe inzwischen übrigens auch so Pheromonfallen noch aufgestellt. Da ist aber auch nichts dran. Also wenn ich jetzt mich so umschaue, scheint der Haushalt mottenfrei. Vielleicht war es wirklich nur an diesem einen Knäuel. Ich weiß es nicht. Ich war mir nicht sicher mit den Fliesen. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, Dinge hin und her zu räumen, Klamotten durchzusortieren. Ich habe auch so diese Kiste mit den Wintersachen, Handschuhe, Mütze, wo man immer nur so reinschmeißt, durchsortiert und aussortiert. Und das war vorher so eine schwarze Pappkiste. Ich werde jetzt auch alles nur noch in transparente Plastikkisten, da diese Sammler von Ikea packen, da hat man irgendwie einen besseren Überblick. Und wie gesagt, ich habe meine Klamotten in so Schubfächern von Ikea, die sind teilweise auch aus so einem Wollfilz und ich werde mir einfach angewöhnen, die auch regelmäßig ins Auto zu packen jetzt im Sommer. Ich werde die Tage jetzt noch ausnutzen, das für den Fall, dass da irgendwie was dran ist. Ja, die einmal erhitzt waren. Also kannst du auch einfach deine kompletten Sockenschublade oder so dann reinpacken. Du musst nicht jede Socke einzeln auspacken, sonst wirst du bekloppt. Das ist so schon recht aufwendig. Ja, das war meine Muttengeschichte. Und es ist, ich sag mal, irgendwie Glück im Unglück. Also ich glaube jetzt, dass es alles gut gegangen ist. Drückt mir die Daumen. Trotzdem war es ein Riesenaufwand und es hat mir wirklich so die Lust genommen, ne? Und ich habe jetzt den Ink wieder rausgeholt und habe weiter gestrickt und hatte dann hier und da immer noch mal eine dünne Stelle im Garn. Und ich schneide dann immer den Faden ab und setze nochmal neu an, dass es auf jeden Fall hält. Und ja, war so ein bisschen nervig, aber ich habe jetzt den ersten Ärmel fertig. Und ich habe mit Magic Loop gestrickt. Ich gleite ganz geschickt über in aktuelle Projekte. Wollt ihr einen Jingle? Ich nehme Jingle.
Aktuelle Projekte.
Ja, also immer noch der Ink von Osbo Haiyan. Jetzt weiß ich gerade die Designerin nicht mehr, verlinke ich euch aber. Ist ein Cardigan, super geil, ganz dünn gestrickt aus Sockenwollstärke mit verschiedenen Zopfmustern und so. Ist halt so ein Fleißprojekt. Und der nimmt so langsam Form an. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich an dem schon stricke. Aber ich will den im Herbst tragen und ja, gestern der erste Ärmel fertig. Ich habe auf der, ich war noch unterwegs, erzähl ich später. Ich war noch in Hamburg, ich saß lange im Zug und ich habe auf einer Zugfahrt fast den ganzen Ärmel gestrickt. Ja, es ist ein handgefärbtes Garn, wie gesagt, von Bohai. Da sind die einzelnen Knäule auch ein bisschen unterschiedlich von der Farbe her. Das heißt, man muss die beim Übergang abwechseln, so ein Ringel, ein Knäuel, zweiter Ringel, nächster Knäuel, sonst sieht man so einen Blockbalken da drin. Das kann passieren bei handgefärbten Garnen, weil die, was weiß ich, wenn die im Färbebad liegen, oben vielleicht ein bisschen mehr Farbe abkriegen als unten. Aber wenn man das abwechselt, sieht man es nicht. Es kann übrigens auch bei industriell gefärbten Garnen vorkommen, wenn man verschiedene Partien erwischt. Von daher schaut mal, wenn ihr was strickt, das könnte eine Lösung für eure Probleme sein. Und ich habe, wie gesagt, im Magic Loop gestrickt, das heißt auf der Rundstricknadel. Und ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, ich stricke viel lieber Nadelspiel, aber da ich das Projekt die ganze Zeit mitgenommen hatte, war Nadelspiel keine wirkliche Option, da verliert man ja immer Maschen, wenn man das dann so ein- und auspackt. Ja, ich habe versucht, also Magic Loop heißt, man verteilt die Maschen auf zwei Seiten von der Rundstricknadel. Und dann hat man an einer Seite halt oder an beiden Seiten immer so einen Übergang. Die eine Seite war bei mir die Naht und da am Arm, das ist nicht so schlimm. Die andere Seite ist dann genau auf dem Ärmel. Ich habe versucht, da möglichst eng, also die Masche immer eng zu ziehen und man sieht so ein bisschen. Und ich hoffe, dass sich das einfach übers Waschen und Tragen dann so verzieht. Und natürlich hatte ich auch beim Ärmelstricken verschiedene Fails. Zum Beispiel, es ist mir zweimal passiert, dass ich das falsche Knäuel angesetzt habe. Also ich habe eins, was recht dunkel war und das wollte ich nicht mehr benutzen, weil ich noch ein weiteres Knäuel hatte und ich wollte halt, dass beide Ärmel gleich aussehen, nicht einer dunkel, einer hell. Ja, aber ich habe irgendwie es zweimal geschafft, den falschen Faden zu erwischen. Frag mich nicht, wieso. Also es ging immer zwei Schritte vor, einer zurück. Und was mir auch zweimal passiert ist, ist, dass ich den Magic Loop, da muss man quasi, wenn man eine Seite gestrickt hat, die Rundstricknadel durchziehen, dass man die nächste Seite abstricken kann. Ich kann euch das jetzt nicht erklären. Googelt den Hashtag, dann findet ihr das. Und ich habe zweimal an der falschen Seite gezogen und das war dann im Zopfmuster auch ein bisschen doof, weil wenn da die Maschen fallen, ey, das habe ich nicht mehr hochgefrickelt bekommen. Dann muss ich irgendwie 5 Reihen zurückstricken und dann wieder nach vorne. Aber ich war so motiviert, das Teil fertig zu machen, weil der Cardigan wirklich so schön ist, dass ich es jetzt fertig habe. Und ich habe gestern Abend noch ohne Kontaktlinsen, ja, das ist clever, den zweiten Ärmel angestrickt, also die stillgelegten Maschen nochmal aufgenommen und einen Garn angesetzt. Und ich hoffe, dass der zweite Ärmel jetzt auch schnell geht. Ich muss auch sagen, in Runden macht das Zopfmuster wesentlich mehr Spaß als in Hin- und Rückreihen. Von daher bin ich sehr zuversichtlich. Ich habe den Ärmel ein bisschen länger gestrickt, als in der Anleitung steht. Ich habe es zwischendurch anprobiert. Mir ist auch lieber, wenn der Ärmel zu lang ist, als zu kurz, weil dann kann man den zurückschieben. Und wenn das Ding fertig ist, hatte ich vor, vielleicht noch einen Zipper einzunähen. Ich bin jetzt Profi. Ihr könnt auf meinem Instagram-Kanal auf Faserplauderei gucken. Ich habe eine Jacke, Cardigan aus Plötulopi gestrickt. Das ist diese typische Islandwolle und da habe ich auch einen Reißverschluss eingenäht und so sieht tippitoppi aus. Und ich hätte gerne einen Zwei-Wege-Reißverschluss und ja, dann habe ich geguckt, wo man die kaufen kann. Ihr dürft jetzt schon ein bisschen lachen, weil irgendwie habe ich vergessen oder irgendwie hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich kann ja einfach einen Endlosreißverschluss da einnähen und zwei so, wie heißen die denn? Diese Schiffchen, die da rauffahren auf dem Reißverschluss und den, also der Zipper, der das Ding auf und zu macht und dann kann ich einfach zwei dran machen und in zwei Richtungen und dann habe ich ja auch einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Muss ich vielleicht nochmal klug durchdenken. Weil ich glaube, dass der Cardigan ganz gut aussieht, wenn der nach unten hin so ein bisschen aufsteht und auch nach oben hin. Also ich möchte den eigentlich nur so mittig zumachen und ich möchte keine Knöpfe. Ja, das ist das Mammutprojekt, was aber langsam wirklich Form annimmt und was wirklich schön ist. Ich werde Fotos zeigen, sobald ich fertig bin und welche habe. Und dann habe ich hier noch andere Dinge stehen. Mein Strickmojo war gedämpft, auch noch aus anderen Gründen. Und zwar habe ich so ein To-Go-Projekt schon ein bisschen länger. Ich habe mir so ein Knäuel Sockenwolle von der bunten Wollmaus gekauft, als ich auf irgendeinem Wollfest war. Habe ich erzählt in den älteren Folgen, müsst ihr nachhören. Und das ist grau mit Neon. Und zwar ist das so ein Assigned Pooling. Also da sind immer Neonstellen an gleichen Abständen von dem Knäuel. Ich wollte so ein Pockentuch machen. Es gibt da Anleitungen, wie man, ich merke gerade, dass ich ganz schlecht vorbereitet bin in meinen Shownotes. Also es gibt diverse Anleitungen von einer Designerin, die ich euch hoffentlich verlinken werde, die da so wunderschöne Muster draus gemacht hat. Also man strickt zum Beispiel ein Dreieckstuch und immer wenn so eine Neonstelle im Garn kommt, macht man ein Knüdelchen. Und ich habe mir die Anleitung nicht gekauft, weil mein Garn nicht genau zu dieser Anleitung passt. Und ich freestyle so ein bisschen vor mich hin. Ich stricke halt ein Dreieckstuch mit zunehmend alle zwei Reihen auf einer Seite. Dazu gibt es eine Anleitung von Thorsten Duhlt. Ich habe das in der letzten oder vorletzten Folge auch verlinkt. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Und ja, das ist so grau und Neon und es macht total Spaß zu stricken, weil diese Neon-Dinger halt irgendwie bunt sind und bunt macht Spaß. Aber mein Freund meinte so, ja, ist okay, ist nicht so seins, ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so in Anführungszeichen beeinflusst, wenn irgendwie Leute um mich rum das Projekt nicht so geil finden. Ich bin da nicht so motiviert. Ich weiß, es ist total lächerlich und es muss ja auch nicht jedem alles gefallen, aber ich glaube, wenn jemand um mich herum mich anfeuern würde, sagen, ja, ist so geil, mach das fertig, und doch, das wird so cool und so, dann wäre meine Motivation größer. Also an dieser Stelle der Tipp an alle, wenn ihr irgendwo in einer Strickrunde seid, sagt nichts Negatives. Selbst wenn es nur sowas ist, so meins ist es nicht, aber cooles Projekt oder so ist irgendwie, ja, das kann Leute beeinflussen, weil ich würde jetzt, wenn jemand sagen würde, meine Farbe ist es nicht, aber dir steht das gut, du bist ja ein Herbsttyp und so, das finde ich geht noch. Ich bin jetzt auch nicht beleidigt, weil ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, aber wenn ihr den Leuten was Gutes tun wollt, sind wir mal andersrum, dann sagt, ach wie cool, ja, das ist ja ein interessantes Projekt und ach, und hat mein Freund dann auch gemacht, der hat sich sehr dafür interessiert, wann ich denn weiß, wie ich diese Knüppelchen stricke und so, hat viele Fragen gestellt, aber ja, irgendwie zieht das nicht. Vielleicht gefällt es mir selber auch nicht so super. Ich weiß noch nicht, wozu ich das tragen werde. Ich dachte irgendwie, das könnte man so Pride Month irgendwie so mit Neonfahne und so irgendwie nochmal besonders zur Schau stellen. Aber das ist ja Sommer und es ist immer so heiß und da werde ich kein Tuch tragen, ist mir dann eingefallen. Im Winter kann man das natürlich auch so tragen. Wir werden sehen. Wahrscheinlich wird es später ein Lieblingsteil, weil das Ding ist ja auch, wenn man irgendwas hat, wo man denkt, ah ja, da ist jetzt ein Fehler drin, egal, mache ich so Pi mal Daumen. Die trage ich dann häufiger, diese Sachen, weil ich denke, das ist nicht irgendwie, muss ich nicht aufsparen für die Queen. Ist total bescheuert. Ich habe so einen Loop-Schal, den habe ich aus einem ganz dicken Garn gestrickt, das ich irgendwann auf dem Jahn-Camp bekommen hatte. Das sollte eigentlich eine Mütze werden und das war natürlich so groß, da hätte ich, ja, das wäre keine Mütze geworden für niemanden, also nicht für einen Menschen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich stricke einfach weiter hoch und mache einen Loopschal draus. Und weil es halt so egal ist, trage ich den halt zu jeder Gelegenheit, weil ich denke, ah, wenn ich da mal irgendwie Suppe draufklicke, ist auch nicht so dramatisch, wasche ich den halt. Und wenn ich dann im Vergleich dazu mein Steven West sehr teures, weiß ich nicht, Chevron Shenanigan Projekt habe, ich weiß überhaupt nicht, ob das Tuch, was ich gestrickt habe, so heißt, aber es könnte gut sein. Da bin ich irgendwie so ein bisschen vorsichtiger oder hier im Oberteil, ja, heute trägst du einen Rucksack, ja, dann lieber was gekauftes als was selbstgestricktes und so weiter. Also diese bisschen egaleren Projekte, die werden einfach öfter getragen bei mir. Also wir werden, oder ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht mit dem Dreieckstuch aus dieser bunten Neonwolle. Aktuelle Projekte. Ich habe, bevor ich nach Slowenien gefahren bin, auch noch Maschenproben gestrickt. Und zwar aus den beiden Leingarnen, die ich von Berlin mitgebracht hatte, aus der Antigone und aus der Erika Knight Linen, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr. Und die habe ich sogar gewaschen und gespannt und weiß jetzt genau, welche Maschenprobe ich mit welcher Garnstärke ich da oder welche Maschenzahl ich mit welcher Garnstärke und Nadelstärke und so weiter auch rauskriege. Und ich kann jetzt im Prinzip direkt anfangen, Projekte zu stricken. Habe ich aber noch nicht. Aber große Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr euch neues Garn kauft, strickt relativ zeitnah eine Maschenprobe. Dann habt ihr, also dann ist es irgendwie geiler, weil dann kann man schon mal bei Ravelry gucken, was ist denn interessant, was könnte es werden, was muss ich umrechnen. Und klar, wenn ihr das dann nochmal irgendwie 5 Jahre liegen lässt, kann es sein, dass sich eure Maschenprobe auch ändert. Ich glaube, bei mir ist es nicht so, aber es liegt auch keine 5 Jahre. Also, und selbst wenn, dann müsst ihr im Zweifel halt nochmal eine stricken. Aber ihr habt dann so eine grobe Richtung, wohin die Reise geht. Und ich finde, das motiviert dann total. Ich habe schon so ein paar Sachen im Kopf, was ich damit machen könnte. Und an dieser Stelle habe ich mir aufgeschrieben, ich habe eine neue Funktion von Ravelry für mich entdeckt. Und zwar kann man über Garne suchen und dann Pattern Ideas und dann kann man das durchsuchen lassen, was in seinen eigenen Favoriten ist. Also man bekommt da nicht mehr alle Patterns, wo das Garn irgendwie zupasst, von Ravelry gezeigt, sondern kann sich wirklich nur seine eigenen Favoriten anzeigen lassen. Das ist tatsächlich praktisch, weil das erschlägt einem ja sonst. Da gibt es ja so viel Auswahl, aber ich habe ja eine wohl kuratierte Favoritenliste, wo wirklich viel Scheiß drin ist, der mir gefällt. Und das werde ich jetzt öfters machen. Also, wenn ihr nur eure eigenen Patterns durchsuchen lassen wollt, macht das Garn, Pattern Ideas und eigene Favoriten auswählen und dann ist das super. Genau, ich war in Slowenien. Ich war unterwegs. 3-4 Worte dazu. Ich war völlig überrascht, wie nah Slowenien ist. Ich meine, man könnte das auf dieser Karte sehen, aber ich habe das irgendwie nicht so internalisiert, dass es wirklich nur ein paar Stunden zu fahren ist. Wir sind erstmal bis Salzburg gefahren, haben da eine Nacht übernachtet. Ich war da noch nie. Finde, das lohnt sich auch so für einen Tag. Also wer so historisch interessiert ist und so Bauwerke, Kirchen sich anguckt und so, der kann auch länger bleiben. Für mich war eine Übernachtung und so ein bisschen rumlaufen statt angucken, war ganz cool. Und meine Entdeckung des Tages waren die veganen Mozartkugeln von Reber, die in Deutschland hergestellt werden, Bad Reichenhall. Die sind mit Dark Chocolate und die machen mich mega glücklich. Und ich habe gesehen, die gibt es auch bei uns zu kaufen. Also ich dachte erst, ich muss mich da eindecken oder die online bestellen. Aber die gibt es in jedem gut sortierten Edeka. Bei uns gibt es sie auch bei Karstadt. Jetzt nur die Frage, wo gibt es noch in Karstadt? Fand ich sehr, sehr cool. Und am nächsten Tag sind wir weiter nach Bovec ins Sotschertal. Und das ist dann da im Triglav-Nationalpark. Wir hatten da irgendwie so Ferienwohnungen an verschiedenen Orten. Und ich muss hier ein bisschen Werbung für Slowenien machen. Völlig underrated irgendwie. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Und ich hatte gedacht, es wäre da vielleicht auch eher kühl, weil irgendwie so Alpenausläufer und man liegt hoch. Nein, wir hatten sehr, 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 sehr warmes Wetter. Aber wir waren an einem sehr, 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 sehr kalten Fluss. Es hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Also die Sotscha ist wunderschön. Das ist so, ja, ein ganz klarer Bergfluss, Türkisfarben. Man braucht keine Instagram-Filter, um mega geile Bilder zu machen. Das ist so ein Karstgestein, was sie da haben. Dadurch also so Kalkstein, das filtert angeblich irgendwie das Wasser. Also ich habe verschiedene Erklärungen gehört, warum das Wasser so türkis ist und man so gut durchgucken kann. Ich habe nichts davon verifiziert und manches schien mir auch hanebüchend. Man kann es auch einfach mal nur hinnehmen und bewundern. Wir haben versucht, da in dem Fluss auch zu schwimmen. Es ist wirklich, wirklich kalt, dieses Wasser. Wir sind so bis Knie rein und dann ist man so mit Wadenkrämpfen wieder raus, aber als Abkühlung hervorragend. Und wir sind dann irgendwann auch auf der Satscha gepaddelt. Und dann mit Neoprenanzug sind wir auch geschwommen, aber das war dann besser mit Neo und so. Ich habe ja vor über 10 Jahren mal einen Kanuschein gemacht und habe dann irgendwann im vorletzten Jahr angefangen, meine Paddelsachen zu verkaufen, weil ich dachte, ich werde die nie wieder brauchen und hatte sofort wieder Blut geleckt. Ich saß in diesem, so ein Open-Water-Kajak, so ein, wo man so teilweise drauf sitzt. Also es war jetzt kein Wildwasser-Kanu mit Spritzdecke, sondern so, dass man einfach rausfällt und nicht absäuft, wenn man dann umkippt. Und ja, das ist so ein Spaß, ey. Ich würde so gern wieder mehr Kanu fahren. Und mir ist aber überhaupt klar, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil man braucht immer viele Leute, man braucht viel Logistik. Und ich habe auch überhaupt kein Interesse, ambitioniert Slalom zu fahren, sondern ich möchte in einem Boot sitzen und Strecke machen. Und das heißt, man muss irgendwo hinfahren, an den Fluss, muss die Boote abladen, muss das Auto an den Zielpunkt fahren, muss mit zwei Autos an den Zielpunkt fahren und dann mit einem wieder zurück und dann muss man einbooten und dann fährt man irgendwie eine Strecke und dann muss man alles wieder zurückfahren und das ist aufwendig und man kann auch nicht so sicher alleine auf dem Fluss fahren, wenn man irgendwie in die Bredouille gerät. Es sollte jemand da sein, der einem vielleicht hilft oder wieder rauszieht. Ja, aber Kanufahren, großes Highlight in meinem Urlaub. Wir haben uns auch E-Mountainbikes ausgeliehen. Ich schimpfe ja immer über E-Mountainbike-Fahrer, weil ich dann sage, da kommen die Leute an Orte, wo sie mit normalen Mountainbikes niemals hinkämen und dann stecken die ja fest und wissen nicht, wie sie fahren sollen und so weiter. Ja, und ich war ein bisschen diese Person. Ich bin gefahren und musste dann wirklich so ein Stück runter, wo ich dachte, ach du Scheiße, ey. Hochfahren ging, man hat ja Unterstützung, aber runter. Ich habe mich aber wacker gehalten und es hat Spaß gemacht und finde jetzt E-Bike ganz cool. Ich bin immer noch der Meinung, dass Leute damit an Orte fahren, wo sie nicht hingehören. Ich glaube, ich würde mir jetzt kein E-Mountainbike kaufen. Für Fahrräder und Strecke von A nach B und so ist das nochmal was anderes. Wir waren natürlich auch viel wandern und ich habe mir natürlich keine Wolle gekauft. Nee, ich habe ein bisschen original slowenische Wolle angekrabbelt, die von dort kommt und die ist sehr robust. Die ist so ein bisschen wie Paketschnur. Die musste ich nicht haben. Ich habe einen kleinen Projektbeutel dafür gefunden in so einem Touri-Shop, wo irgendjemand selbstgenähte Sachen anbietet. Und das war so ein Beutel mit oben so einer Kordel und Henkel dran und so weiter. Und das kostete 18 Euro und es war ein Schafmuster drauf. Und das musste ich mitnehmen. Das Muster war nicht 100% meins, aber für 18 Euro hätte ich das Ding nicht selber genäht. Und ich finde es eigentlich schade, dass Leute das so unter Wert anbieten müssen oder tun. Jetzt habe ich noch einen Projektbeutel. Wir waren in Slowenien noch in Kobarid, das war total schön. Da waren wir auch bei so einem älteren Pärchen in so einer Doppelhaushälfte. Und wir hatten Grill und wir hatten Garten und Bergblick und es war wunderschön. Wir waren in Ljubljana, kann man sich mal einen Tag angucken, war super heiß, als wir da waren. Da gab es ein sehr nettes veganes Restaurant. Und wir waren in den Tropfsteinhöhlen von Postonia. Die kannte ich überhaupt nicht. Also ich habe dann irgendwie so ein Werbevideo über Slowenien geschaut. Da war das drin und dachte ich, naja, gut, ist in der Nähe, geht mal hin. Und meine Fresse war ich begeistert. Das sind so Tropfsteinhöhlen. Ich glaube, man fährt mit dem Zug rein und ich glaube, die gehen über 25 Kilometer, riesig groß. Total beeindruckend. Ich habe Fotos gemacht, die überhaupt nicht widerspiegeln, was es da so zu sehen gibt. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie da in der Ecke seid, schaut euch das an. Wirklich, wirklich beeindruckend. Und am Schluss waren wir noch in Bled. Da gibt es diesen Bleder See, der ist recht bekannt. In der Mitte ist eine kleine Insel mit einer Kirche drauf. Ja, das war sehr, sehr, sehr gut besucht. Es war sehr, sehr heiß. Wir sind da auch rumgewandert. Das war auch schön. Wir sind durch so eine Klamm gelaufen. Da muss man Eintritt bezahlen, wo ich am Anfang dachte, für die Natur Eintritt bezahlen. Was man sagen muss, das ist dann super sauber. Das ist so, dass man nicht irgendwie, Brutgebiete von irgendwelchen Viehzeugs kaputt macht und so. Und dafür lohnt sich das dann wirklich mit dem Eintritt zahlen. Und es läuft einer rum, der Müll einsammelt. Ich habe selten so wenig Müll gesehen wie in Slowenien. Also das Land ist wirklich sauber. Die haben ein Händchen dafür, ihre Natur zu schützen und irgendwie Sachen so schicki anzulegen, dass es für Touristen gangbar ist, aber nicht irgendwie total kacke aussieht. Beispiel, die packen ihre Leitplanken in Holzverkleidung ein und dann sieht das direkt irgendwie netter aus. Und da muss ich sagen, Hut ab, wie die das hinkriegen, ihre Landschaft nicht zu verschandeln und halt auch dafür zu sorgen, dass nicht überall alles rumliegt. Ja, große Empfehlung, werde ich bestimmt nochmal wieder hinfahren. Hat mir total Spaß gemacht. Ich war noch weiter unterwegs. Ich war in Hamburg. Und zwar, ich kam aus Slowenien zurück und eigentlich hätte in meinem Bad sollen eine Riesenbaustelle stattfinden, aber es hat sich einfach niemand mehr gemeldet. Weder von der Hausverwaltung noch von den Handwerkern. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn ich jetzt hier noch 3 Wochen rumsitze in Sommerferien und nichts mache, dann ärgere ich mich über mich selber. Und ich hatte überlegt, nach Irland zu fliegen. Da waren die Preise völlig utopisch momentan. Klar, Hauptsaison und kurzfristig und so. Und ich schiebe ja schon seit Ewigkeiten vor mir her, mal nach Hamburg zu fahren. Und dann dachte ich, Mensch, mache ich das so mal. Und habe mich dort natürlich mit Jana getroffen. Wir sehen uns total oft momentan. Das ist verrückt, weil wir so weit auseinander wohnen und haben uns jetzt aber schon in Berlin getroffen und in Köln in diesem Jahr. Und irgendwie kriegen wir es andauernd hin und das freut mich riesig. Und ich habe auf dem Weg nach Hamburg noch einer Freundin geschrieben, bei der ich mich viel zu lange nicht gemeldet hatte. Wir haben zusammen studiert und man hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren, nicht aus Desinteresse, sondern ich bin zurück ins Saarland, sie ist da oben geblieben, inzwischen sie hat Familie und man hat so 2 unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und so weiter. Und ich habe so oft an sie gedacht und dann dachte ich, ja, was schreibe ich denn da jetzt und so aus dem Nichts und so, ist ja auch bescheuert. Und dann habe ich auch irgendwie so Hamburg als Anlass genommen, so ich setze mich da in Zug und dann schreibe ich ihr und wenn sie zufällig da ist, besuche ich sie. Ja, und es hat geklappt. Und ich hätte mir den ganzen Stress vorher sparen können, so jetzt meldet sich so aus dem Nichts und so. Sie hat sich riesig gefreut, wir waren zusammen essen, wir hatten eine großartige Zeit. Ich habe mir geschworen, das nie wieder so lange laufen zu lassen. Und ganz ehrlich, wenn ihr an Leute denkt, wo ihr euch nochmal melden müsstet, schreibt den einfach und macht nicht so lange Heckmeck. Ich habe dann irgendwie so einen 3-Zeiler hingemailt mit meiner Handynummer nochmal und macht es einfach. Das Leben ist zu kurz, um sowas liegen zu lassen. Wenn die Person das im Endeffekt nicht wert war, oder wenn es doof war, dann sagt ihr halt, nö, ist mir so doof, dann wisst ihr auch, wo ihr dran seid und könnt euch die Gedanken darum sparen. Und wenn die Person genauso ist, wie ihr sie in Erinnerung habt, dann freut die sich. Und man kann da Gutes rausziehen. Und das war mein Highlight in Hamburg. Oder mein eines Highlight in Hamburg. Und ich habe da ja früher mal gewohnt, für die, die es nicht wissen. Ich habe da studiert. Und hatte aber nie Kohle, also so richtig nicht Kohle. Und jetzt bin ich zurück und hatte ein bisschen mehr Geld. Also in Hamburg merkt man immer noch mal, wie relativ alles ist. Aber man kann irgendwie mal essen gehen und so. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt regelmäßig dahin zu fahren und immer was zu tun, was ich vorher noch nie getan habe. Es ist eigentlich total traurig, aber ich bin zum Beispiel noch nie mit der Hafenfähre groß durch den Hamburger Hafen gefahren. Man kann ja mit dem Deutschland-Ticket einfach auf die Fähre, die fährt nach Finkenwerder und man kann irgendwie von den Landungsbrücken so am Hamburger Hafen auf einer Seite einsteigen, auf die andere Elbseite fahren und die läuft da verschiedene Stationen an. Das habe ich einfach mal gemacht. Das war total schön und genau, ich bin um die Alster gelaufen. Ich hatte auch Glück. Am ersten Tag war total schönes Wetter. Mein Herz ist aufgegangen. Schönste Stadt der Welt. Und so trifft es schon, vor allem bei schönem Wetter. Und am nächsten Tag habe ich mich mit Diana getroffen. Und wir waren frühstücken. Das ist natürlich auch ein Eldorado für Veganer. Ne? Diese Großstädte, Berlin, Hamburg und so weiter. Da gibt es 1000 Möglichkeiten und Optionen, wo man was essen kann. Wir waren sehr lecker frühstücken und sind dann Richtung Meiles gelaufen in der Schanze. Sind auch so ein bisschen durch Schanzenviertel, durch die kleinen Läden geschlendert und hatten eine sehr schöne Zeit. Ich habe beim Meiles nichts gekauft. Ich bin total gesättigt im Moment mit Garnen und Habenwollen. Die haben total schöne Sachen da. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in den Laden zu gehen. Ich habe da auch total gerne geschnust, sagt man hier im Saarland. Aber ich hatte nicht das Verlangen, was zu kaufen. Und das war sehr schön. Wobei, ich habe ein Knäuelwolle gekriegt in Hamburg. Und zwar die Seta Suri von Lana Grossa. Die habe ich von Tanja Steinbach bekommen an der H&H in Köln, und zwar in einem Rosaton für das Schickeria-Tuch. Und mir gefiel die Farbe einfach nicht. Also da gab es noch so ein Oatmeal, ich glaube Alpaka-Garn dazu. Also man braucht zwei Stränge für dieses Tuch. Und ich hatte so ein Altrosa und es hat mir nichts gegeben. Und ich habe das Garn Diana mitgegeben und die hat es für mich in den Färbetopf geschmissen und gefärbt und gewickelt zurückgegeben. Und was soll ich sagen, die Farbe ist großartig. Das ist so ein Bordeaux-Ton. Und ich glaube, ich habe die Bordeaux-Phase in meinem Leben erreicht. Bordeaux und Waldbeeren. Das wusste Diana gar nicht. Die hat es einfach intuitiv richtig gemacht. Ich habe mir einen Rucksack in genau dieser Farbe gekauft und eine Short. Und ich glaube, man ändert ja in seinem Leben so ab und zu mal den Geschmack für Farben. Und ich glaube, ich habe meine Bordeaux-Phase erreicht. Und wie gesagt, so Waldbeer, dunkelrot oder lila mit sehr viel Rotstich, sowas finde ich total gut. Ich mag immer noch Senf, Curry und Schlamm sehr gerne. Ich finde, das geht auch alles gut zusammen. Aber ich habe festgestellt, dass mir zum Beispiel auch so ein rotes T-Shirt oder so ganz gut steht. Und da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht jetzt auch irgendwie was mal zustricke, was so in dieser Farbe ist. Gott sei Dank haben wir noch 1000 Strickprojekte, die wir irgendwie bearbeiten müssen. Wir haben auch in Hamburg den Bunker da besucht, hier bei St. Pauli, Heiligengeistfeld und so weiter. Zweite Weltkriegsbunker, der von Zwangsarbeitern errichtet wurde und der ja ziemlich hässlich, aber auch sehr ikonisch ist. Und der wurde inzwischen begrünt obendrauf und für Touristen zugänglich gemacht. Das heißt, man kann da irgendwie St. Pauli aussteigen oder Schanze aussteigen, hinlaufen. Und dann gibt es da so einen Treppenaufgang und da kann jeder hoch, ohne Eintritt zu bezahlen. Man hat eine wunderbare Aussicht über die Stadt und den Hafen. Und Dom war auch noch, also Kirmes für die Süddeutschen. In Hamburg ist irgendwie dreimal im Jahr eine große Kirmes. Viermal im Jahr. Und das war auch ein sehr sehenswerter Ausblick und etwas, was ich in Hamburg noch nicht gemacht habe. Genau. Ich habe noch viele Projekte für meinen nächsten Besuch, werde ich dann beim nächsten Mal erzählen.
Medienrundschau.
Ich habe einen neuen Podcast für mich entdeckt und zwar ist das der Strick-Strick-Hurra-Podcast. Den gibt es auf Spotify. Den gibt es auch schon seit über einem Jahr. Das sind zwei Mädels mit kleinen Kindern, die über ihre Strickprojekte erzählen und die machen das auf eine ganz sympathische Art. Und ich habe wirklich ganz viele Folgen auf dem Weg von und nach Hamburg durchgehört und war sehr gut unterhalten. Und ich sag mal in Anführungszeichen trotz Kindercontent. Also manche sagen ja, Kindercontent brauche ich jetzt nicht. Aber ich finde, das fließt da sehr nett ein und ich mag die beiden sehr gerne. Ich kenne die ja erst seit drei Tagen. Also ich kenne den Podcast ja noch gar nicht so lange, aber bin schon sehr weit fortgeschritten in den Folgen und möchte euch den gerne ans Herz legen. Die gucken auf die Strickwelt nochmal aus einer anderen Perspektive als die etablierten in Anführungszeichen Podcasts, also was ich in meiner Bubble so als etabliert empfinde. Also ich höre so Frickelcast, Lanafilia, Teenie, ich habe jetzt bestimmt was vergessen, Wollgespräche und solche Sachen und Knitmore Girls und so. Und die sind ja alle so Ravelry-basiert und man hat alle irgendwie, ja, man ist so sich so ähnlich und die machen das nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, die sind ganz viel im Maschenfein-Universum unterwegs. Das ist dieser Wollversand aus Berlin. Die haben übrigens auch einen Strick-Podcast, der heißt Nur noch eine Reihe. Und die stricken halt, ich sag mal, andere Patterns, die benutzen andere Garne. Die gucken da nochmal anders drauf, die nutzen nicht so arg Ravelry und das finde ich ganz spannend, einfach nochmal andere Einflüsse zu kriegen. Also die sind ganz arge Knitting for Olive-Fans, was ich schon mal gehört habe, aber was ich nicht so, ja, ich glaube, habe ich noch nie in echt gesehen oder habe ich mich nicht so mit auseinandergesetzt. Bin ich jetzt angefixt, muss ich mal gucken. Und benutzen andere Tools, um ihre Pattern zu speichern, also so eine App und finde ich irgendwie nett, einfach mal was anderes zu hören. Die benutzen auch ganz viel Industriegarn, also so Sandness und eben dieses Knitting for Olive. Jetzt fällt mir gerade Sponti nicht so viel ein. und haben dann zum Beispiel so eine Fragen gar nicht wie Wolle wickeln und so. Das, also andere Perspektive, aber auch sehr cool und deswegen möchte ich euch das empfehlen. Und ich glaube, den gibt es nur auf Spotify. Ich habe den versucht mit meinem Podcatcher zu laden, da habe ich den nicht gefunden. Und das wird wohl auch der Grund sein, warum mir der Podcast erst so spät über den Weg gelaufen ist. Vielleicht habe ich mich auch dumm angestellt und es stimmt alles gar nicht. Probiert's mal aus, hört mal rein. Die haben auch einen Instagram-Account, Strick-Strick-Hurra heißt der. Und ich versuche euch das alles in den Shownotes zu verlinken, sofern ich da gleich noch dran denke. Ich habe außerdem eine Serie auf Netflix geguckt, wahrscheinlich schon alter Hut, Baby Reindeer. Das ist so eine Stalker-Geschichte und die ist wirklich gut gemacht. Spielt in Schottland eine Frau, die einen Typen stalkt und ja, die haben auch so eine schräge Beziehung irgendwie. Also ist jetzt nicht nur die Frau die Böse, sondern das ist so ein Hin und Her und ist nach einer wahren Geschichte ja, gedreht. Und das Ganze macht es irgendwie noch abgefahrener und es ist so ein bisschen wie ein Unfall. Und es ist so eine kurze Serie, die man auch irgendwie so in 2 Tagen weggucken kann. Und die hat mich sehr gut unterhalten. Ist jetzt auch nicht so schockierend oder so, aber ist schon irgendwie, ja, spannend. Wenn ihr so Psychospielchen wollt und so, dann schaut euch das an. Ich habe die 3. Staffel vom Witcher geschaut, fand ich so mittel. Ich konnte mich aber auch nicht mehr so richtig erinnern, was in den ersten beiden alles so passiert ist. Aber ja, habe ich geschaut, werde ich wahrscheinlich auch noch eine 4. Staffel schauen, wobei ich glaube, der Schauspieler ausgetauscht wird. Mal schauen. Ansonsten habe ich gelesen, Zur See von Dörte Hansen hat mich großartig unterhalten. Da geht es um eine fiktive, ich glaube, Nordseeinsel und die Menschen, die da leben und verschiedene Generationen und so, fand ich total gut. Ich mag ja alles von Dörte Hansen. Ich mochte auch Mittagsstunde und das andere Buch. Ihr kennt die alle, oder? Ich finde, die schreibt total, wie schreibt sie? Ja, das ist so, man versetzt sich so in eine andere Welt und es ist irgendwie poetisch, aber es ist auch nicht anstrengend. Zur See, Empfehlung, kann man machen. Und dann habe ich mir eine Graphic Novel gekauft über das Leben von Simone de Beauvoir. Ich habe mir die Autorin oder Zeichnerin jetzt gar nicht hingeschrieben, Lisa Neu-Dings irgendwas, verlinke ich euch in den Shownotes. Ich wollte mich schon ganz lange mit Simone de Beauvoir und Sartre und so auseinandersetzen. Also so ernsthaft auseinandersetzen, nicht nur so oberflächlich. Da habe ich gedacht, kaufe ich mir einen Comic zu. Nee, ich habe da keinen Zugang zu gefunden, so für mich alleine. Ich hätte vielleicht in der Uni mal ein Seminar machen sollen. Keine Ahnung. Und fand diese Graphic Novel einen super Einstieg und war dann total motiviert, mehr zu lesen. Erstmal von Sartre auch. Und dann habe ich hier sein Standardwerk. Vergessen, wie es heißt, dieses dicke. Dachte ich, ja, das kannst du ja mal auf Französisch lesen, so in Fernhass der Zeit. Dann habe ich auf Deutsch reingelesen und dachte, nein, werde ich nicht. Ich habe mal so Kleinigkeiten da, hier, Hölle sind immer die anderen und so gelesen. Und habe dann auch gemerkt, naja, eigentlich interessiert mich auch Sartre gar nicht so arg wie Simone de Beauvoir. Und ich habe jetzt eine Biografie von ihr, glaube ich, noch auf meiner Zulesenliste. Aber wenn ihr da irgendwie, wenn ihr da einen Zugang zu sucht, der so ganz niederschwellig ist und euch trotzdem Überblick gibt über das Leben von Simone, schafft euch diese Graphic Novel an. Und ich finde sowieso, man sollte mehr Comics lesen. Ich habe früher so viele Comics gelesen. Ich war sehr, sehr großer Clever und Smart Fan. Asterix natürlich auch. Und ja, sollte man sich nicht abgewöhnen, wenn man älter wird. Und dann habe ich dieses Buch gefunden, dieses Graue von Rick Rubin, heißt es The Creative Act oder irgendwie so heißt es. Graues Leinenbuch mit einem Kreis drauf, Bestseller, ich weiß nicht wie, verlinke ich euch auch nochmal den Titel. Und da geht es um Kreativität im weitesten Sinne. Also er ist ja Musikproduzent und da geht es aber um Kreativität in allen Bereichen. Also das ist ein Buch für jeden und da gibt es so verschiedene Kapitel, ja irgendwie, wo man so häppchenweise immer mal 1, 2 lesen kann und das sacken lassen kann. Und der sagt viele schlaue Sachen und es liest sich total schön. Und es ist ein sehr schönes Buch und haptisch und so. Und das habe ich ja so ein bisschen über die Hälfte jetzt durch. Und dann habe ich es aber nicht mit in Urlaub genommen, weil das so schwer war und so groß. Und dann werde ich da demnächst weiterlesen und kann auch das empfehlen. Und dann habe ich mich in Hamburg wieder in den Bücherhallen angemeldet. Das ist die Hamburger Bibliothek. Die haben ein großes Online-Angebot, Onleihe und so Pressreader und Hörbuchangebot und Filmangebot und hast nicht gesehen. Und ich wollte mich da unbedingt anmelden. Ich bin schon in Saarbrücken angemeldet für die Onleihe und dachte, die haben vielleicht nochmal ein anderes Angebot und stand da, ja, und ich möchte auf jeden Fall. Und ja, das kostet dann 45 Euro. Und dann war ich aber vorher schon so on fire. Ich musste schlucken. 45 Euro finde ich für eine Bibliotheksmitgliedschaft schon stramm. Ich glaube, in Saarbrücken kostet 20 oder so aufs Jahr. Aber gut, ich habe es jetzt gemacht. Ich probiere das aus und vielleicht, also wenn ich die ganzen Angebote nutze, ist das auch wert. Die haben auch zum Beispiel Online-Kurse und sowas. Wenn ich es nicht nutze, muss ich mich abmelden und ich könnte das vielleicht sogar für die Arbeit nutzen. Also sind ein paar so gute Sachen drin. Muss ich mal gucken, ob sich das irgendwie lohnt, noch als Vorbereitung für den Unterricht und so. Ja, das waren meine Medien, die mich unterhalten haben. Ich habe hier noch eine Rubrik, die heißt geplante Projekte, habe ich keinen Jingle für. Um mich herum waren sehr viele Leute schwanger und überraschenderweise haben die Kinder gekriegt. Wer hätte es gedacht? Und ich brauche Babygeschenke. Und ich bin ja so ein Massenproduzent. Also wenn ich mich mal hinsetze und was mache, mache ich es meistens gleich 6-7 Mal. Und dann liegt das in der Schublade und dann kann ich da nach und nach so verschenken. Und ich habe vor einer ganzen Weile Babylätzchen genäht und die sind jetzt aber quasi aus. Also ich habe jetzt noch 2 Lätzchen für die 2 Kinder, aber ich bräuchte eigentlich ein bisschen was Netteres oder was Größeres. Das eine Baby bekommt dazu noch so einen Greifring. Das ist einfach so ein Holzring mit so einer Schlaufe aus Jerseystoff dran und da kann man auch drauf rumlutschen und so. Der Beißring ist von Rico Design, glaube ich, und ist schadstofffrei. Also das ist, man kann, glaube ich, keine Gardinenstange einfach aus dem Baumarkt nehmen. Man muss mal gucken, ob das behandelt wurde oder nicht. Die Kinder sabbern das ja so ein. Und das andere ist für meine Schwester. Ich hoffe, die hört jetzt nicht zu. Ich hab da ein Projekt, was ich gerne nähen möchte. Also Laura, falls du das hörst, dann mach jetzt aus. Ich möchte Handtücher nähen und zwar diese Öhrchenhandtücher. Also es gibt ja diese Kinderhandtücher, wo an einer Ecke so eine Kapuze dran ist und dann kann man die Kinder da so reinwickeln und da habe ich Anleitungen gefunden für Handtücher und Waschlappen und die wollte ich gerne nähen und dann habe ich versucht, also dann wollte ich den Stoff kaufen, war hier im Stoffladen hier in der Nähe. Ich brauche ja Frottee-Stoff und da gab es erstmal nur hässliche und ich glaube, die Anleitung ist von Snapply und dann habe ich bei Snapply geguckt. Frottee-Stoff ist mal gar nicht so günstig, wie man dachte, also kostet so 15 Euro ein Meter, 15, 16 Euro. Und dann gibt es auch ganz viel mit so Poly drin und da bin ich ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn ich Poly vermeiden kann, versuche ich es zu vermeiden und ich hätte gern Baumwollfrottee, weil da ist es halt so einfach, auf Poly zu verzichten. Und ja, bin bei Snapply dann gar nicht so fündig geworden, wie ich das gerne wollte und habe jetzt bei Stoffe4U bestellt und ein reines Frottee. Ich kannte den Laden noch nicht, bin gespannt, wie lange das dauert, bis es geliefert wird. Und ich wollte eigentlich alle 3 Modelle stricken, die haben da so einen grünen Dino und einen Löwen und einen Fuchs. Aber ich habe jetzt nur für Löwe und Fuchs bestellt, weil die sich in den Farben so ähnlich sind, dass man da Reste gegenseitig verwenden kann. Sonst hätte ich irgendwie nochmal irgendwie 40 Euro mehr bezahlt für das Zeug, auch noch für den Dino. Ich kann jetzt, glaube ich, 4 Handtücher nähen und viele Waschlappen. Und bin gespannt. Also das Handtuch wird nachher auch noch mit so einem Schrägband eingefasst. Da könnte ich vielleicht auch noch Neues dazu lernen. Ich habe bei Stoffe4U ein günstiges aus Baumwolle gefunden. Das ist bei Snapply auch relativ teuer. Und ich weiß, man kann das auch irgendwie selber machen, aber wahrscheinlich einfacher mit irgendwie so einem Webstoff. Und wenn man aus Baumwolle macht, dann zupselt sich das ja so auseinander. Keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie das ist, wenn ich Baumwollhandtücher mit einem Mischgewebe einfasse und das eine schrumpft vielleicht mehr als das andere. Wer weiß das schon. Ich werde euch auf jeden Fall von all meinen Fails berichten und auch, wie das so klappt. Ja, das heißt, demnächst ist hier eine große Nähsession. Ich habe auch hier einen ganzen Stapel mit Sachen, die repariert werden müssen. Bin aber noch nicht motiviert, die Nähmaschine rauszuholen. Also wenn, dann muss das so eine Hauruck-Aktion und alles auf einmal und dann habe ich wieder die Schnauze voll und packe sie wieder weg. Ihr kennt das ja. Nee, ich brauche außerdem ein neues Portemonnaie, ganz dringend selbst genäht. Ja, an dieser Stelle werde ich enden. Ich habe vergessen, für den Podcast in meine ganzen Accounts reinzugucken, E-Mail und Instagram, da speichere ich mir ja Sachen ab, von denen ich erzählen will, habe ich heute alles vergessen, aber ich dachte lieber jetzt anfangen und Podcast-Folge aufnehmen, als dann wieder so lange rumhampeln und zu nichts kommen. Eine Sache habe ich mir gemerkt, Gassenmaschen hat sich bei mir gemeldet und ich habe dich nicht vergessen, ich habe nur keine Zeit gehabt, jetzt vorher mich nochmal zu melden. Ich werde hoffentlich mit Gassenmaschen irgendwie kommunizieren. Ich weiß jetzt den realen Namen, aber ihr kennt dieses Projekt von Gassenmaschen, dieses Jahnbombing. Die haben zum Beispiel am Jahncamp beim letzten Mal dieses Wolkenkratzer-Projekt in Frankfurt gemacht, wo die ganz viele Sachen umhäkelt haben und die sind auch mit involviert oder organisieren dieses die Vulinale bei der H&H mit diesen ganz vielen Häkel- und Stricksachen und Wolle im öffentlichen Raum und so. Und ich erzähle euch jetzt ganz viele Halbwahrheiten und hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal was Solideres dazu sagen kann. Ich muss mich noch damit auseinandersetzen, wie ich eine Interviewfolge aufnehmen kann, wenn ich nicht vor Ort bin. Wenn ihr Tipps dazu habt, wie ich ganz easy peasy ein Gespräch aufzeichnen kann, schreibt mir das. In diesem Sinne, frohes Stricken und bis bald.